Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin und herzlich willkommen zu der vierten Ausgabe von unserer Reihe AOM DSP Snack. Moin Florian, grüß dich.
Moin, freut mich.
Ja, wenn man das mal Revue passieren lässt, was haben wir bisher besprochen? Ne? Wir sind Folge 4 jetzt. Also am Anfang ging es ja einmal so DSP, was ist das, was sind irgendwie Grundlagen. Dann haben wir uns, glaube ich, direkt das große Thema Video gegriffen. Und dann sind wir in das Thema Daten, Analyse, Reporting und so eingestiegen. Da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, hört euch unbedingt die ersten drei Folgen unserer Reihe an. Das baut so ein Stück weit aufeinander auf. Und das Thema heute ist, wie startet man eigentlich als Marke mit einer DSP-Kampagne? Also wir haben das ganz häufig, dass Marken auf uns zukommen und die sagen, ja, wir wollen DSP machen. So, und da hört es dann ganz häufig auch schon auf. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen, welche Fragen man sich stellt, wie man dann Step-by-Step vorgeht. Von der Zielsetzung bis hin am Ende zum Abschlusscall. Das ist, glaube ich, wichtig. Bevor wir da aber reingehen, würde ich gerne ein bisschen was berichten, und zwar vom Amazon Frame the Future Day. Da war ich nämlich in München mit einer Kollegin bei uns aus dem Team, der Alina, und da ging es darum, dass Amazon große Advertiser und deren Agenturen eingeladen hat, und da ging es natürlich auch ganz viel um das Thema DSP und wo stehen wir heute, wo wollen wir in Zukunft hin und welche Daten kann man eben dann auch teilen und was könnte auch für Kunden interessant sein. Und wir dachten, Mensch, das ist vielleicht auch nicht nur für den Kunden von heute, sondern auch für den Kunden von morgen interessant. Und dementsprechend haben wir da einfach mal so ein paar Insights rausgepickt, die ich euch gerne einfach mitbringen wollte, weil ich glaube, das passt ganz gut hier in das Thema rein. Und wenn wir damit mal starten, dann war schon mal relativ klar, dass Amazon Prime Video führend in Deutschland ist, was die Anzahl der Streaming-TV-Abonnenten angeht. So, danach kommt Netflix relativ kurz dahinter und danach taucht dann als nächster Player irgendwann Disney Plus auf. Netflix und Disney Plus heute natürlich auch die Amazon DSP buchbar, aber das ist erstmal so die Reihenfolge. So, jetzt aber eine eben tiefer, und das ist extrem spannend. Kannst ja mal sagen, was deine Meinung ist dazu, Flo. Wenn man jetzt mal guckt, wie viele von diesen Streaming-TV-Abonnenten tatsächlich auch Werbung sehen, da hat man extrem große Unterschiede. Bei Netflix ist es nämlich so, dass so 30% der Abonnenten tatsächlich nur Werbung sehen. 70% der Abonnenten sehen wirklich gar keine Werbung auf Netflix. Das ist dann ein anderes Abo. Und bei Disney Plus ist es so, relativ ähnliche Zahlen. 32% der Abonnenten können mit Werbung erreicht werden. 68% sehen aber gar keine Werbung. Und jetzt das ganz Krasse. Bei Prime Video ist es so, dass 93% der Nutzer Werbung sehen und nur 7% keine Werbung. Ne, bei Amazon ist es nämlich so, dass man als Abo, das meine ich, vielleicht hast du das genau im Kopf, Flo, aber ich meine, du musst nochmal so ein extra kleines Abo abschließen, wo du genau dann eben erreichst, dass du keine Werbung siehst.
Und das ist so ein bisschen, wo Amazon es schlau gemacht hat oder halt, wo sie es einfach gemacht haben, indem sie ja schon immer Amazon Prime und Prime Video, Prime Music etc. integriert hatten und dann halt eben die Werbung dort irgendwann aktiviert, damit sich das halt weiter finanzieren kann, wo sie jetzt auch wirkliche Blockbuster-Filme und Serien rausbringen. Und bei Netflix und Disney ist es halt so, dass dein Abo, sagen wir mal, ich habe das günstigste Abo gehabt und dann wurde das halt teurer mit der Info, ja, wenn du möchtest, kannst du jetzt wechseln auf das günstigere Abo mit Werbung. Aber dein Weg dahin ist ja meistens, da musst du dich einloggen auf einem anderen Gerät. Dann musst du hingehen, das andere auswählen. Oder zahlst du einfach den 1 Euro mehr und dann ist halt 1 Euro mehr im Monat oder 2 Euro. Ist es halt so rum, wie Amazon es gemacht hat und gesagt hat, okay, du bist im günstigsten, quasi gratis. Oder zahlst halt nur Prime. Dann kriegst du halt Werbung. Wenn du diese Werbung nicht mehr möchtest, dann kannst du ja ruhig hingehen und dich einloggen und was abschließen, wo du keine Werbung mehr siehst. Also heißt, sie haben es halt genau andersrum gemacht, diesen Extra-Step des keine Werbung oder halt Werbung mit Extra-Steps verbunden. Und das ist halt so dieser große Unterschied. Und wir wissen alle, am Ende des Tages sind wir als User faul. wenn wir abends auf der Couch sitzen und da kommt ein Pop-up, hey, die Preise haben sich erhöht, wenn du willst, kannst du günstiger. Wer geht dann an sein Handy und denkt sich, oh ja, ich gehe jetzt auf das Günstigere. Wir sagen alle, ja komm, ich will Fernsehen sehen. Ja. Ich will entspannen, klick, klick, klick und weiter. Und genau so ist es halt einfach. Und da hat es Amazon sehr viel schlauer gemacht.
Ja, das spricht wirklich, also das spricht echt für den Kanal. Also 7% nur, die keine Werbung sehen, ist echt irre. Da ging es übrigens auf dem Event auch so ein bisschen um Werbeformate. Da muss man echt schon ordentliche Budgets in die Hand nehmen. Aber dann zeigt es mal so ein bisschen, wo es hingeht. Es ging unter anderem auch darum, dass die ja auch Serien und so selbst produzieren. So, Amazon ist ja auch Produzent. Und wie man seine Produkte und seine Marke in diese Produktion mit einbinden kann. Na, auch das sind Werbemöglichkeiten, die man da ja direkt in Kooperation hat. Und womit sie jetzt rumtesten, und das wird jetzt in absehbarer Zeit auch für unsere Kunden immer relevanter, dass man wirklich von diesen Streaming-TV-Advertising-Placements direkt mit Hilfe von so einem QR-Code kaufen kann. So, das heißt, die haben dann auch da Werbeanzeigen gezeigt, wo dann ein Produkt war und dann eben auch direkt der QR-Code innerhalb der Werbung, das mit seinem Handy nur kurz abscannen konnte und zack, hat man es dann eben in seinem Warenkorb da auf Amazon. Muss ich sagen, fand ich cool, auch da mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, wo es hingeht. Denn wir erinnern uns, diese Werbung ist, ich meine, ich habe es richtig in Erinnerung, Flo, auch häufig non-skippable. So, das heißt, du musst es irgendwie durchgucken. Genau, ja. Dementsprechend hast du auch echt viel Zeit, um diesen Code zu scannen.
Genau, da bin ich halt nur gespannt, wie lange wird der Code am Ende des Tages auf dem Display sein.
Ja.
Also, du musst dir immer noch überlegen, der User, meistens heutzutage sind wir alle Second Screening, heißt, kriegt die Werbung, sieht die Werbung vielleicht, aber dann muss er hingehen ans Handy, dann anmachen, ja, dann scannen, dann weiter. Wie groß sind dann am Ende des Tages da die Umsatzraten wirklich? Also ja, da bin ich wirklich noch gespannt, wie stark das wird. Ich habe auch schon gehört in einem Webinar jetzt die Tage von Amazon, dass sie halt wirklich auch versuchen, Video immer mehr auch als Sales Funnel nutzen zu wollen, dadurch, durch solche Sachen wie so ein QR-Code einfach auch. Und man halt dann einen Branding-Sales-Funnel gleichzeitig irgendwie macht. Ich finde das sehr interessant, weil Video ist eigentlich darum, Storytelling zu betreiben. Und jetzt dann hinzugehen und zu sagen, hey, aber du kannst ja auch direkt kaufen, finde ich cool, auf jeden Fall. Bin gespannt, wie gut das funktioniert letztendlich. Ob wir da ähnliche, sagen wir, Actions sehen, wie jetzt zum Beispiel Klickraten in klassischen Online-Videos, ne, wo du ja dann auch auf das Video klicken kannst in bestimmten Bereichen, um dann auf die Zielseite weitergeleitet zu werden. Ob das irgendwie vergleichbar ist, ob es besser ist, ob es schlechter ist, würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das läuft.
Ja.
Weil halt noch ein Second Device immer mit drin ist.
Es kommt dann auch drauf an, ne? Wir gehen ja jetzt von diesem Szenario aus, dass du jetzt das auf deinem Fernseher schaust. Aber ganz viele gucken ja auch Prime Video irgendwie auf dem Handy oder auf dem Tablet. So, ich habe das irgendwie gestern Abend lief erst Champions League. Und ich gucke mal die erste Hälfte, gucke mit meiner Freundin, die ist zum Glück auch Fußballfan. So, das heißt, die gucken mit mir Champions League und wir gucken die erste Hälfte, gucken wir mal auf dem, das ist ja erst um 21 Uhr Anstoß. Und die gucken wir mal auf dem Fernseher. Und dann für zur zweiten Hälfte geht es dann irgendwie ins Bett und dann gucken wir es irgendwie noch auf dem iPad weiter. Und auf dem iPad hast du natürlich wieder dieses eine Device. Ne? So, dann kannst du da halt irgendwie raufgehen.
Genau. Da muss da auch am Ende des Tages ja wirklich auch nicht nur der QR-Code, sondern auch ein Klick integriert sein. Weil du dann sonst ja auf dem einen und demselben Device schwer den QR-Code scannen kannst. Wird dann wahrscheinlich ein Klick hinterlegt sein, mit dem du dann weitergeleitet wirst. Und da ist es dann halt wirklich auch wieder die Frage, wie im klassischen Online-Video, wie hoch sind die Klickraten, was sehen wir dann da?
Ja.
Würde mich auf jeden Fall interessieren, hier Video, besonders auch im Großformat, als Sales-Funnel nutzen zu wollen.
Ja, Frage an dich. Kann ich denn ausspielen mit meinen DSP-Kampagnen, also kann ich auswählen, dass ich meinen DSP-Kampagnen jetzt nur auf bestimmten Devices, wie in einem Tablet, also ausgespielt werden möchte?
Genau, also das kann man auch prinzipiell einstellen, also indem man dann halt die Devices selbst auswählt. So zum Beispiel machen wir das natürlich bei Streaming-TV, wenn wir mit einem Kunden reden, der wirklich auch nur CTV möchte, also quasi Connected-TV, Fernsehen. Dann macht es natürlich nicht Sinn, dass dieser Kunde auch auf dem Tablet oder auf dem Handy auftaucht. Dementsprechend wählen wir dann Device Streaming TV aus. Wenn wir einen Kunden haben, der sagt, will Prime Video, mir egal wo, dann können wir natürlich auch andere Devices mit drin lassen. Können dann aber natürlich auch andersrum sagen, hey, dann lass uns doch auf Tablet oder sonst wie gehen. um mehr Interaktivität mit dem Werbemittel zu haben. Das ist sogar gar keine schlechte Idee, weil du kannst halt prinzipiell sogar ein Werbemittel dann ja machen, vielleicht, das dich auffordert, hey, klick jetzt und schau dir XY an. Macht wahrscheinlich schon noch Sinn, ja.
Ja, okay. Okay. Ja, spannend. Dann nochmal eine Erkenntnis. Ja, erstmal eine Sache, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich nicht so viele von euch interessieren, aber die es interessiert, für die ist wichtig. Die haben auch auf dem Event, haben sie auch so ein paar Release-Daten für eigene Produktionsformate geteilt. So unter anderem diese Herr der Ringe-Serie. Rings of Fire ist es, glaube ich. Rings of Power, ja. Guck mal hier.
Nerd hier.
Okay, wir wissen, was wir meinen. So. Und das ist tatsächlich so, dass ich ein paar Mal gehört habe, das wird gar nicht weiter produziert und wird tatsächlich jetzt im nächsten Herbst, also jetzt nicht 25, sondern 26, wird es die neue Staffel geben. Das fand ich interesting. Fand ich ganz cool, mich gefreut. Gut, was habe ich noch gehört? Es ging unter anderem um den Impact von Amazon-Kampagnen außerhalb von Amazon. So, wenn wir jetzt mal auf die Display-Ads schauen, ist die Erkenntnis, dass 45% des Overall-Impacts, das ist eben, sind Non-Amazon-Sales. Das heißt, 45% des Impacts finden außerhalb von Amazon statt, was nicht über die Kampagne messbar ist. Weil wir haben natürlich jetzt über die DSP-Kampagne mittlerweile eine großartige Messbarkeit. Aber wir wissen immer noch, ganz viel ist eben auch nicht messbar. Und weil wir wissen ja nicht, kauft jetzt jemand irgendwie lokal oder fragt jemand einen Verkäufer im Laden und so weiter. Und die sagen halt, dass 45% des Impacts, je nachdem, was man eben als Impact dann auch definiert, also welches Ziel man mit der Kampagne verfolgt, das findet eben außerhalb dieser gemessenen Amazon-Sales statt. Mhm. Und die haben das auch noch, was Search-Ads angeht, also Amazon-Search-Ads ausgewertet. Und da ist es so, dass 23% des Overall-Impacts halt Non-Amazon-Sales sind, also ein deutlich kleinerer Teil im Vergleich zu den, ein kleinerer Teil, ja, weil da eben viel auch gekauft wird. Nach den Search-Ads sind ja sehr weit unten im Funnel, auch weiter unten als die Display-Ads. Fand ich auch ganz, ganz interessant, wenn man so eine Mediaplanung mal als Marke macht und diesen Gesamt-Impact dann eben auch benennen und berechnen möchte, dass man da mal Quoten hat, mit denen man da arbeiten kann.
Ja, ich sag auch immer gerne, Amazon ist der neue Katalog, in dem man halt rumscrollt und sich umguckt, um halt eben zu sehen, was schenke ich meiner Frau zu Weihnachten, was schenke ich einem Freund zu Weihnachten, was jetzt nicht letztendlich heißt, dass du da unbedingt deinen Kauf machst. Ja. Vielleicht willst du dir das im Laden nochmal ansehen, um es dann doch nochmal in der Hand zu haben. Und dementsprechend, oder wir sind jetzt gerade auch mit einem Proteinriegelhersteller, auch arbeiten wir auch zusammen. Und bevor ich als Kunde vielleicht eine Box mit 20 Riegeln oder 10 Riegeln hole von einer Marke, die ich noch nicht kenne, weiß ich nicht, ob mir das schmeckt, möchte ich ja vielleicht erstmal einen testen. Und dann gehe ich vielleicht hier in meinen Rewe, in meinen lokalen Supermarkt einfach, hole mir den einen Riegel oder die 4, 5 Varianten, die es gibt und teste die durch und weiß, geil, die eine Variante ist geil. Davon würde ich mir jetzt auch die ganze Box bestellen dann auf Amazon. Ja, das ist ja auch immer in bestimmten Bereichen dann auch ein Commitment, das man erstmal eingehen muss, wenn du dann direkt Großpakete oder sowas hast, dass es Sinn macht. Ich teste es in meinem Hypermarkt, Supermarkt, also in meinem lokalen Markt, und sobald ich sehe, das ist geil, dann kann ich es halt günstiger auf Amazon auch mehr kriegen.
Ja, ich finde das ein super Beispiel. Das schaut perfekt, was dahinter steckt. Also das für die Mediaplanung gerade, wenn ihr die Ergebnisse zusammentragt, gerne mit berücksichtigen. Dann, und das ist so das Letzte an Insights, was ich mitgebracht habe, dann ging es um das Thema Brand Safety. Also Prime Video ist tatsächlich unter den Top 5 Plattformen beim Thema Brand Safety. Da geht es darum, dass ich, wenn ich mit meiner Anzeige ausgespielt werde auf einer Plattform, kontrollieren möchte, wo ich ausgespielt werde, in welcher Umgebung. So, das ist zum Beispiel bei einem YouTube, die ja unglaublich relevant sind für Online-Bewegtbildwerbung. Die sind, was das Thema Brand Safety angeht, nach meinem Wissensstand eher nicht gut, weil man eben nicht genau kontrollieren kann, okay, vor welcher Art von Video werde ich jetzt ausgespielt. Und da gibt es eben ein paar Player, wo man das eben genau weiß. Und da ist auf der 1 gelandet, auf der Top-Position Netflix, auf der 2 Disney Plus, auf der 3 Google, auf der 4 Prime, also Amazon Prime, und auf der 5 Amazon. Thema Brand Safety ist auf jeden Fall ein Thema, weil ja sonst, ne, das werdet ihr wissen, wenn ihr euch mit Bewegtbildwerbung beschäftigt, YouTube eigentlich ganz häufig irgendwie auf der Eins ist, bei ganz vielen Marketern immer weit oben auf der Liste, aber beim Thema Brand Safety eben nicht. Und das fand ich auch nochmal ganz, ganz spannend. Genau, so. Eine Sache, die mir jetzt aber noch eingefallen ist, es war auch ein Case, da ging es um das ging es um eine Automarke im Range Rover. Und das, also der Amazon-Mitarbeiter, der es vorgetragen hat, der ist da auch ziemlich hoch und der war, ist vorher auch in der Advertising-Industrie schon gewesen und der hat einen persönlichen Kontakt zur Marketingleitung von Range Rover. Und Range Rover ist ja sehr, sehr Premium. Und da kannte eben diesen Kontakt von Range Rover und hat dann halt immer schon gesagt, Mensch, wir haben jetzt hier auch Prime Video, die und die Serien, wir haben jetzt auch Fußball Champions League, wir haben jetzt Bundesliga. Und die Antwort von dem Range Rover Manager war immer, ja, das ist nicht Premium genug, das ist nicht Premium genug und und. Und jetzt hat Amazon das aber endlich geschafft, also dieser Amazon-Manager endlich den Range Rover-Manager überzeugen können, und zwar mit den Sportrechten für Wimbledon, die sie erworben haben, die hat Amazon erworben. Und das ist natürlich extrem Premium und da sagt selbst ein Range Rover, alles klar, jetzt sind wir an Bord, jetzt lass uns Gas geben. Und das fand ich war ein sehr schönes Beispiel, wie selbst so ein ganz besonderes Segment, Luxury, wie selbst die dann mit der richtigen Kreativität auf Amazon-Kampagnenplanungsseite, also uns oder eben jetzt diesem Amazon-Manager, dann eigentlich jedes Segment irgendwie getargetet werden kann. Und das war eine längere Journey, das haben sie geteilt. Fand ich ganz cool.
Finde ich auf jeden Fall interessant, wie wichtig hier halt für so eine Premium-Marke noch das Umfeld ist letztendlich. Also wo sie wirklich ausliefern. Also ich kenne es aus meiner Vergangenheit halt auch mit den Automarken, dass alle Automarken auf autoscoutmobile.de etc. natürlich auch unbedingt auch ausliefern wollen, weil die User da gerade auch ein Auto kaufen. Also dieses, wo die User abgegriffen werden, ist halt auch immer noch super wichtig. Ich bin halt ein Kind des Programmatic Advertisings. Das heißt, so viel wie bei mir ist auch immer dieser Gedanke, du kannst deine Zielgruppe überall im Internet erreichen. Aber es ist natürlich geil, wenn dann Amazon immer weitere Videoinventare und damit quasi zum One-Stop für Bewegtbild so gesehen wird, finde ich es halt mega interessant. Also das ist, glaube ich, so einzigartig, dass sie gerade so viele verschiedene Technologien und Sendungen und Serien und sonst was dran haben. Es ist super interessant. Ja. Das ist alles gekoppelt mit den Amazon Audiences, ne?
Absolut, absolut. So, das heißt, die einzigen für die Amazon DSP, oder die einzigen Marken für die Amazon DSP unrelevant ist, sind die Marken, die es nicht verstehen. So, das kann man, glaube ich, so sagen, weil wenn Geld für Online-Werbung oder Online-Bewegtbildwerbung ausgegeben wird, dann wird man auf Amazon in 99% der Fälle Top-Audiences finden und Top-Placements. Und die, die es eben nicht machen, die haben es in den meisten Fällen einfach nicht verstanden, so um das ganz hart zu sagen. Und dementsprechend würde ich das auch als kleine Überleitung nehmen, in das Thema von heute reinzugehen, nämlich, wie startet man als Marke eigentlich mit einer DSP-Kampagne? Weil immer mehr Marken werden mutig und fragen bei uns nach, Mensch, ich würde gerne DSP machen. Und dann hört die Spezifizierung dieser Anfrage meistens schon auf. So. Und genau ab dem Moment, Flo, ist es ja so, dass du dann deine Hand reichst und dann läufst du Hand in Hand mit der Marke mal los. Ja. Und was passiert dann?
Ja, zunächst einmal ist halt wirklich die wichtigste Frage, die ich immer einem Kunden stelle. Was wünscht ihr euch denn von der Kampagne? Also was ist euer Ziel? Habt ihr vor, eure Brand aufzubauen? Möchtet ihr irgendwie das Interesse in eure Produkte mehr fördern? Habt ihr ein gewisses neues Produkt, das gepusht werden soll? Oder wollt ihr gucken, wie es sich mit der Amazon DSP und als Sales Funnel Verlängerung quasi macht. Also wir haben halt so eine große Auswahl an Möglichkeiten. Wir können ja einfach mit der Amazon DSP, wie wir auch drum gesprochen haben schon, im gesamten Marketing-Funnel User erreichen und jeden User innerhalb seines Steps zur Customer-Journey deiner Marke abholen. Das heißt, jemand, der dich noch nicht kennt, jemand, der dich vielleicht schon mal gehört hat, aber noch nicht so richtig mit deinen Produkten befasst hat oder jemand, der deine Marke schon kennt, aber der noch den letzten Push braucht zu kaufen. So können wir das halt alles quasi jeden User abholen, genau da, wo er sich gerade befindet.
Und wo holst du die User ab? Also was sind das denn überhaupt für User? Also sind das, was erhalten wir für Anfragen? Sind das eher E-Commerce-Manager, die sagen, Mensch, ich möchte jetzt irgendwie zusätzlich profitabel verkaufen? Sind es eher Leute aus dem Marketing, die sagen, ich möchte hier die und die Reichweite erzielen? Oder machst du da gar keinen Unterschied am Anfang? Oder ist es erstmal am Anfang eigentlich alles gleich?
Ich muss sagen, es ist besonders viel immer noch, dass wir mit E-Commerce-Managern direkt reden, wo verständlicherweise der Main-Focus ist, zu verkaufen. Du wirst als E-Commerce-Manager darauf bewertet, wie viel schaffst du es zu verkaufen. Und dann ist natürlich oftmals dein erster Wunsch, auch eine Verkaufsverlängerung quasi zu machen. User, die du vielleicht nicht so über Search erreicht, weil am Ende des Tages ist es ja auch einfach, Search ist immer nur dann, wenn du auf Amazon gerade auch nach bestimmten Keywords suchst. Aber wenn jetzt ein User, der sich mit einem Konkurrenzprodukt oder einer Konkurrenzmarke bereits beschäftigt hat, guckt sich in dem Augenblick, ich sage einfach mal Kopfhörer an, aber ihr verkauft, bleiben wir bei Proteinriegeln. So, und du willst diesen User aber auch darauf aufmerksam machen, dass es ja auch deine Marke gibt. So kannst du ihm deine Werbung zeigen auf Amazon oder auf Amazon, während er zum Beispiel sich über Kopfhörer informiert. Und das ist ja gesehen ja dann einfach eine Verlängerung, wie du dein Produkt positionieren kannst bei verschiedenen Usern. Aber wir sehen auch immer mehr gerade einen Shift, dass auch immer mehr Marketingleute verstehen, was die Amazon DSP nicht nur eine reine Sales-Plattform ist. Also ich habe hier auch schon mit Leuten geredet aus dem Marketing in den letzten Monaten, die halt absolut mindblown sind, wenn man sich überlegt, alles an Daten bei Amazon, und wir haben ja auch schon mal geredet, was für Daten man kriegt. Sei es, dass du direkt Proteinriegel targeten willst, sei es aber auch, dass du, ja, was auch immer deine Zielgruppe ausmacht, du findest die Leute auf Basis ihres Kaufverhaltens auf Amazon. Und kannst daraufhin die User ansprechen, nicht nur auf Amazon, sondern auf Prime, jetzt auch Netflix, jetzt auch Spotify über Audio, was unglaublich geil ist, Disney Plus. Also das ist so, der Punkt wird auch immer bekannter, würde ich sagen, im Markt. Und dann macht es natürlich Sinn, eine Agentur zu nehmen, wie MoveSell, wie wir es sind, die ja natürlich auch dein Search machen und dann vielleicht auch den Upper Funnel betreuen, weil du letztendlich dann alles aus einer Hand auch hinterher AMC-seitig alles aus einer Hand analysieren kannst. Weil das ist halt gerade das Schöne, unsere drei vorherigen Themen, die wir hatten, die passen halt alle zum am Ende des Tages wichtigsten Thema, wie reden wir zusammen oder wie erarbeiten wir Kampagnen mit einem Kunden.
Ja.
Okay. Dass alles einfach wichtig ist.
Das heißt, ich verstehe schon mal, am Anfang, ne, kommt erstmal die Anfrage. So, das sind sowohl Leute aus einem E-Commerce-Sales-Hintergrund, das sind aber auch Leute aus dem Marketing. So, und dann sprichst du mit denen über die Ziele. So, die Ziele sind natürlich unterschiedlich. Ne, teilweise geht es darum, gerade wenn es irgendwie Marketing, vielleicht eine neue Produkteinführung, eine neuen Slogan, neues Logo, wie auch immer im Markt zu platzieren, Awareness zu erreichen. Und wenn es jetzt jemand ist, der aus dem E-Commerce-Sales-Bereich kommt, geht es eher darum, eben profitable Sales zu pushen, neue Zielgruppen zu erschließen und Gas zu geben. So, wenn du jetzt also, wir haben die Person, wir haben die Zielsetzung. Ich habe jetzt deine Ausführungen so ein bisschen entnommen, dass du eigentlich dann als nächsten Schritt mit denen immer eigentlich die Audience, also die Zielgruppen, mal durchgehst, was denn überhaupt so möglich ist. Habe ich das richtig verstanden oder gibt es da noch irgendwas zwischen?
Prinzipiell ist es sogar ganz richtig, weil wenn wir uns überlegen, was wollen wir für einen Kunden machen, ist es ja auch letztendlich wichtig, dass wir die richtigen User erreichen. Und wenn wir dann wissen, welches Ziel der Kunde verfolgt, dann gehen wir halt hin und erstellen einen Kampagnenplan mit halt Budgets, entweder die man schon abgesprochen hat, weil bestimmte Mindestbudgets genannt wurden, oder halt wir geben halt Vorschläge ab, mit was für Budgets man reingehen sollte. Und innerhalb dieser Zielgruppen, innerhalb dieses Kampagnenplans legen wir dann auch bestimmte Zielgruppen fest. Oder halt, wenn ein Kunde zum Beispiel auch schon Demografie etc. mitbringt, haben wir hier natürlich auch schon mal Vorgaben vom Kunden und gehen dann einmal durch, okay, wer ist euer User? So ist es halt nicht immer einfach gedacht, nur weil du einen Proteinriegel zum Beispiel verkaufst, heißt es nicht, dass du nicht in verschiedenen Bereichen werben willst, weil am Ende des Tages kann dein Riegel auch genauso interessant sein für jemanden, der vielleicht einen gesünderen Schokoriegel haben will. Ne? Es ist halt immer die Frage, wo siehst du deine Marke? Hast du Laufschuhe, die du eher für wirklich Sportler einsetzen möchtest? Oder sind deine Laufschuhe auch für den Privaten, der mal einmal in die Woche ins Gym geht, gut, der dann aufs Laufrad geht? Ne, auch da ist es ja auch einfach, können wir Zielgruppen, die sich definitiv mehr mit einer bestimmten Sportrichtung auseinandersetzen als andere und sowas. Also es ist halt wichtig, den User richtig zu identifizieren.
Ja, okay. Verstehe. Okay, das heißt, wir haben denen die Anfrage gestellt, wir haben die Zielsetzung, was möchte ich eigentlich erreichen, wir haben eine passende Audience gefunden und natürlich geht es auch um das Thema Budget. So, das hast du jetzt gerade schon klar gesagt. Was sind denn so Budgets, wo du sagst, okay, das macht Sinn, vielleicht so ein bisschen nach irgendwie Format oder Zielsetzung, ja. Und was macht keinen Sinn?
Letztendlich sage ich auch immer, dass man zum Beispiel mindestens mit 4.000 Euro bei einer Performance-Kampagne rechnen sollte.
Monatlich.
Wenn deine Zielgruppe deutlich kleiner ist oder deutlich geringer ist letztendlich und man am Ende des Tages, ja, du verkaufst so ein nischiges Produkt, dass es gar nicht so viele Leute gibt, die man mit deinem Produkt ansprechen kann. Da macht es natürlich auch Sinn, vielleicht was weiter runterzugehen. Mhm. Aber wir sagen dann zum Beispiel so ein Mindestbudget von 4.000 Euro, weil eine Amazon DSP, wir haben immer DSP-Kosten natürlich auch mit dahinter. Das heißt, die Technologie als solches kostet den Kunden was. Das heißt, du hast schon nicht mehr 4.000 Euro, sondern davon geht Geld ab. Dann wir als Agentur müssen ja auch an irgendeinem Punkt was verdienen und nehmen dann natürlich auch was davon. Und damit du letztendlich genügend User erreichst und wir auch optimale Performance erreichen können, sagen wir dann halt zum Beispiel 4.000 Euro im Monat für 3 Monate. Dann wären wir so bei 12.000 Euro für zum Beispiel einen reinen Test. Und wir sehen halt mit vielen Kunden, mit denen wir das gerade testen, bei manchen merkt man halt einfach, die Emotionalität zum Produkt ist noch nicht so da, die Verbindung, dass wenn der User das Werbemittel sieht, das performt halt nicht so stark, aber bei anderen Kunden performt es über und man denkt sich, okay, woher kommt das Interesse für diese Produktkategorie gerade? Und diese 4.000 Euro geben uns aber halt die Möglichkeit, wirklich zu sehen, wie viele User sind interessiert an dem Produkt. Weil wir reden hier ja auch von tausender Kontaktpreisen im Performance-Bereich von, sagen wir mal, 1,50 bis 5 Euro. Mhm. Das heißt, so viel kosten dich dann 1.000 User, also tausender Kontaktpreis. Gehen wir weiter hoch im Funnel, wird es natürlich immer teurer, weil du je weiter hoch du den Funnel gehst, desto mehr User sprichst du dann letztendlich auch an. Schrägstrich im Videobereich, desto teurer wird das Ganze natürlich auch. Ne, wenn wir jetzt noch von 2,50 Euro im Durchschnitt reden im Display, dann sind wir auf einmal im Videobereich bei 20, 25 Euro. Und das ist dann halt natürlich eine ganz, ganz andere Thematik. Du hast halt 1.000 Werbeeinblendungen für 1.000 Euro. Das okay, ist halt für nicht 1.000 Euro, für 25 Euro. Ne? Also das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Preis. Und mit wie vielen Usern erreichst du dann für diesen Preis auch? Das heißt, wie hoch ist deine Frequenz, die du den User halt ansprichst? Und daher sagen wir halt zum Beispiel, für ein Video macht es vielleicht erst Sinn, wenn deine Audience auch groß genug ist, zu sagen, hey, wir starten ab 10.000. Aber das ist so ein bisschen, du merkst so, ich habe sag zwar ja, so 10.000 für Video ist schon, wo man starten sollte, oder ja. 4.000 Euro für Performance ist, wo man starten sollte, aber dazwischen ist noch eine große Varianz drin. Mhm. Und deswegen ist es uns auch immer wichtig, vorher mit einem Kunden zu reden. Wer ist deine Zielgruppe? Wer sind die Leute, die du erreichen willst? Weil wenn deine Zielgruppe so klein ist, dann macht es nicht Sinn, eine große Streuung und dann halt jedem User dein Werbemittel 10-mal zu zeigen oder 20-mal zu zeigen, weil was für einen Impact hast du dann am Ende? Ja. Dann nervst du den User eher. Wir wissen auch alle vom dem klassischen überdrüssig sein, wenn du eine Werbung zu oft siehst.
Ja, ja. Okay, verstehe. Das heißt, irgendwie für die E-Commerce-Leute, die Lust haben, profitable Sales zu machen, da reden wir eher von Display-Kampagnen, da reden wir eher von so 4.000 pro Monat für 3 Monate. Da hat man ein sinnvolles Startbudget, was man, wenn es funktioniert, dann entsprechend auch ausweiten kann. Und wenn ich jetzt mal Video mache, und Video ist ja häufig eher auch für Marketing-Leute, dann sollte man eher schon so 10.000 Euro pro Monat planen für so einen Zeitraum, irgendwie 3 Monate. Und dann ist man so von der Budgetseite da schon mal im Sattel. Jetzt gibt es ja noch verschiedene Werbeformate. So. Machst du dann, sagst du, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Display bin, muss der Kunde dann selbst quasi Creatives, also bestimmte kleine Bildchen und sowas mitbringen? Machen wir das für den Kunden? Macht Amazon das für den Kunden? Wie ist das? Muss man dafür selbst nochmal Geld in die Hand nehmen?
Da ist es halt wirklich schön, wenn du zum Beispiel unten im Funnel eher unterwegs bist, das heißt, du eh über den Verkauf gehst, dann nutzen wir immer das Amazon E-Commerce Creative. Und ich glaube, es gibt kein Werbemittel, das so bekannt ist im Internet, wie das Amazon-eigene Werbemittel. Und das ist halt eben, du siehst den Produktshot, du siehst den Namen vom Werbemittel, dann hast du sowas wie eine Bewertung mit drin. Du hast ein Logo, kannst du mitnutzen, Headlines, die dann zum Beispiel durchrotieren, um zu testen, welche Headline funktioniert am besten. Du kannst dann auch eigene Hintergründe mit einfügen, aber brauchst du halt nicht.
Ja.
Dein Mindest ist für so eine Performance-Kampagne auf Amazon, dass du Asins hast. Alles andere ist nice to have.
Ja.
Und selbst, wir nutzen dieses Werbemittel auch super gerne im Mid-Funnel. Also heißt, wenn wir Interessengenerierung, also wollen, dass Leute sich Produkte auf Amazon ansehen und dort halt auf die Detailseite gucken und sich die verschiedenen Produkte vielleicht sogar ansehen. Auch da sehen wir super Performance mit diesem Werbemittel. Ja, warum? Der User weiß, wo er landet, wenn er auf das Werbemittel klickt. Wir werden heutzutage alle so mit Werbung ja auch voll beliefert, dass du nicht unbedingt weißt, wenn ich jetzt auf dieses Werbemittel drücke, wo lande ich dann? Das weißt du nicht jedes Mal. Aber du siehst dieses Amazon-Werbemittel und da ist so ein hoher Trust hinter, weil wenn du da draufklickst, weißt du, du landest auf Amazon. Du weißt, da kann ich mir das sicher ansehen. Da lande ich, wie du schon auch eben richtig gesagt hast, was das ganze Thema Brand Safety angeht. Da landest du auf einer brand-safen Seite.
Ja, ja. Okay, wie ist es beim Thema Video? Was stellen uns die Kunden bereit, wenn es um das Thema Video geht? Gibt es da auch so etwas, was jetzt von Amazon einfach generiert wird, was du dann irgendwie verwendest in 90% der Fälle? Ist es eher etwas, was die Marken selbst mitbringen? Wie schaut es da aus?
Bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich da mit den Marken rede, ist es schon eigentlich wichtig, dass wir auch ein Video haben, das deine Marke im bestmöglichen Licht präsentiert. Es gibt natürlich immer mehr AI-Tools und sowas, die dann auch Videos produzieren können. Aber wenn du über 20 Sekunden Werbespot redest und den auf dem zum Beispiel größtmöglichen Bildschirm, den die Leute zu Hause haben, ausspielen möchtest, auf dem Fernsehen, dann soll dein Spot ja auch die Leute wirklich erreichen,
ja,
wirklich was mitbringen. Und ich denke, diese Emotionalität oder die Produkt näher bringen kann halt nur ein guter Spot. Und da ist es dann halt wirklich, wenn wir jetzt mit Kunden reden, wir haben auch schon Kunden dann empfohlen, wo man sowas machen kann, wo man sowas produzieren lassen kann, dass man halt wirklich über gute Spots redet. Und je besser dein Spot ist, natürlich auch wieder auf das Umfeld abgestimmt, ne? Dass du einen guten Fernsehspot hast, ist natürlich nochmal was anderes als ein Spot, den du im Social Media nutzt. Ist auch da nochmal natürlich was ganz, ganz anderes. Ich war auf einem Kongress gewesen vor einem Jahr oder zwei. Da gab es eine Agentur, die halt Werbung produziert für Kunden, die halt darauf geachtet haben, hat das was mit Football zu tun? Und dann hat man halt Werbung während Football zum Beispiel auch nur geschaltet. Das heißt halt, du kannst ja deine Werbung am Ende des Tages oder wie du eben über Tennis geredet hast. Was der nächste Schritt jetzt für die Marke wäre, für Land Rover, war richtig, ne?
Genau, also ich habe Range Rover gesagt, aber ich glaube,
Range Rover, okay.
Ich glaube aber, Range Rover kommt aus dem Hause Land Rover.
Okay, was da für diese Brand vielleicht einfach relevant wäre, zum Beispiel einen Spot jetzt zu produzieren, der Leute zeigt beim Tennisspielen über so ein Auto. Also weißt du, ich meine, einfach, ja, klar, jetzt einfach mal kreativ, ganz dumm gesagt, aber das, oder du siehst,
Tennis spielen. So, zum Beispiel.
Richtig, oder so, richtig. Das kriege ich wahrscheinlich sogar mit KI schon heute. Aber ja, dass du das halt einfach vielleicht sogar miteinander verbinden kannst und dadurch nochmal mehr Bezug zu dem, was der User sieht, aufbauen kannst. Ne, also auch das macht ja Sinn. Oder du bist eine Marke und bist eine Spielzeugmarke und du hast zum Beispiel ganz viel, was das Marvel-Thema angeht. Dann kannst du vielleicht hingehen und über Amazon alle Leute, die sich für Marvel-Produkte interessiert, auf Disney Plus, auf den Marvel-Filmen Werbung ausspielen.
Ja, ja.
Ich meine, wie cool ist das denn? Also das ist so, ne, das die Verbindung, die du daraus machen kannst, geht ja dann immer noch mal einen Schritt weiter. Aber so weit muss man gar nicht gehen. Wenn ihr einen guten Spot habt, funktioniert das auch. Aber ich sag halt immer, sollte schon ein Spot sein, der die Investition noch einfach wert ist. Ne? Ja. Wir reden hier von 10.000 Euro im Monat. Und wenn du 20.000 Euro auslieferst, möchtest du ja natürlich auch, dass die User oder die Zuschauer am Ende des Tages den bestmöglichen Eindruck deiner Marke haben.
Also muss man schon sagen, kommt häufig aus Marketing. So, also Marketing hat meistens diese Spots, die auch produzieren lassen, und dann wird es eben auch kanalübergreifend ausgespielt. So, das heißt, es wird dann auch irgendwie auf YouTube, TV und Co. halt irgendwie verwendet. So, von daher, das eignet sich sehr gut, und da merken wir, dass das eben etwas ist, was extrem stark gerade wächst. Haben wir denn jetzt, also ich meine, das sind ja erstmal alles Themen, so, die finden statt, bevor jetzt auch bei uns ein Kaufabschluss irgendwie stattgefunden hat. So, das heißt, das wird erstmal alles abgeklopft, das wird mit dem Kunden gemeinsam Strategie fertig gemacht. Und wenn der Kunde sagt, okay, Haken dran, das passt, das finde ich gut, dann bucht man und dann geht's los. Ist das richtig? Oder haben wir noch irgendwas vergessen, was mit dem Kunden vorab noch besprochen wird?
Nee, das ist soweit richtig. Wenn wir diesen Kampagnenplan, also beziehungsweise machen wir dann gerne noch ein Kickoff-Meeting, in dem wir dann mit dem Kunden besprechen, was für Asins sind relevant für die Kampagnen, die wir zusammen planen, was für Werbemittel. Wir geben dann natürlich auch gerne die Spezifikationen mit, wenn Sachen nochmal extra produziert werden müssten. Wir geben mit, dass man bringt, gibt auch gerne Headlines dazu, gibt uns ein Logo, also quasi alles so das.
Ja.
Wir bereiten das alles vor, dann erstellen wir einen gemeinsamen Ordner, damit auch alles da drin landet. Wir kennen alle das Hin und Her, wenn man Sachen an E-Mails attached. Dann hat einer Version 3, der andere Version 8 und zwischendurch wird dann Version 5 hochgeladen. Um das zu verhindern, arbeiten wir halt auch direkt mit einem geteilten Ordner. Und ja, von da aus ist es halt quasi, dass wir alles aufsetzen. Wir sagen dann unseren Kunden Bescheid, hey, es ist gestartet. Und nach 14 Tagen setzen wir uns das erste Mal zusammen und gehen durch das Reporting, das bei uns eine Reporting Summary ist, die Amazon anbietet, in der Konsole direkt. Und hier kann man für jeden Kunden einen eigenen Account quasi anlegen, den wir dann noch teilen können mit unseren Kunden. Und man halt auch einfach richtig tiefe Einblicke dann kriegt, in was für Produkte verkauft werden, was für Audiences sind angesprochen, wie funktionieren die und was für Audiences sind nicht angesprochen. Ich habe da gerade Kunden, die so begeistert davon sind, zu sehen, wer denn ihre Zielgruppe ist, außerhalb von dem, wie sie sich gedacht haben, dass ihre Zielgruppen sind. Das ist halt einfach so ein, noch bevor du in die AMC geguckt hast oder sonst was, kannst du schon mit deinen Kunden über solche Auswertungen reden. Und das ist halt nach 2 Wochen, hat dann ein Kunde einen dauerhaften Zugriff aufs Reporting, kann auf allen Ebenen sehen, wie gut welche Kampagne funktioniert. Wir sind, was das angeht, halt einfach 100% transparent, weil auch da wieder, wir alleine können niemals die beste Leistung für einen Kunden rausholen. Immer nur gemeinsam können wir das Beste schaffen. Der Kunde kennt sein Produkt am besten und wir kennen die Technologie am besten. Und zusammen kann man versuchen, das Beste erreichen.
Ja, okay, verstehe. Also das heißt, man bespricht dann das Reporting. Und das ist dann quasi, das wiederholt sich alle 2 Wochen. Und gibt es dann zwischenzeitlich, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben eine Kampagne, die ist irgendwie auf 3 Monate angelegt, gibt es dann zwischenzeitlich immer wieder nochmal große Änderungen mit dem Kunden, werden Asins getauscht, laufen irgendwie Optimierungen auf unserer Seite, was passiert dann quasi zwischendrin?
Oh, das ist dauerhafte Optimierungen. Das ist wirklich, zum Beispiel, wir warten die erste Woche, um dann die ersten Budgetoptimierungen zu machen. Eine Kampagne besteht aus mehreren darunterliegenden Line-Items. Und unter diesen Line-Items verteilen wir dann ja das Budget zu dem, was besser funktioniert. Funktioniert on Amazon besser, beziehungsweise funktioniert off Amazon besser. Wir haben einen Kunden, der Bücher verkauft. Und es ist das Geilste überhaupt. Es macht so viel Sinn. Aber ich habe vorher nie darüber nachgedacht. Aber bei Bücherkäufern macht es am meisten Sinn, wenn die Leute gerade nach Büchern gucken. Das heißt, so viel wie im Contextual Targeting unterwegs sind. Warum? Weil der User, der ein Buch shoppen will oder der gerade am Bücher shoppen ist, als würde er hier bei mir in die Stadt in Thalia gehen, ne, meine eigene Frau dann, dann geht sie hier in den Thalia, dann will sie auch nach einem Buch gucken. Sie will nicht nach einem Buch gucken, wenn sie im DM nach Deo oder sowas guckt.
Ja.
Das ist, und es ist so seltsam, weil ich habe keine Kampagne, in der es so eindeutig ist, dass du dieses Contextual so stark funktioniert. Aber es macht natürlich Sinn. Ich bin gerade in der Mut, ein Buch zu shoppen, da möchte ich auch nur ein Buch sehen. Dementsprechend, ja, und das ist halt so das super Interessante. Wir haben halt eine Variation an Line-Items, unter denen wir dann optimieren. Dann optimieren wir die Zielgruppen, die dahinter stehen. Dann optimieren, wir können ja auch runter optimieren auf die wirklichen Supply-Side-Plattformen. Also heißt, von welcher Technologie kriegen wir das beste Inventar? Guck mal, hier funktioniert das Inventar am besten. Dann optimieren wir das eine raus und das andere mehr drauf. Man kann so viel machen und das alles wird natürlich auch immer in gewisser Absprache mit einem Kunden gemacht. Weil wenn wir jetzt mehr Audiences reinnehmen oder zum Beispiel auch gewisse Ziele optimieren, du kannst bei einer Awareness-Kampagne kannst du natürlich nicht nur auf die Reichweite gehen, das heißt, wie viele Unique User erreichst du, sondern auch wie viele Impressions du erreichst, wie teuer sind die Impressions letztendlich auch. Und du kannst dann gucken, okay, was ist dann, worauf du optimieren willst? Willst du auf dann User optimieren, die dein Video gesehen haben, aber letztendlich nach deiner Brand gesucht haben auf Amazon? Auch das kannst du machen. Also es ist immer wichtig, was ist dann am Ende des Tages der Punkt, den der User am oder unser Kunde am Ende am interessantesten findet, was die Optimierung angeht.
Ja. Ich würde gerne nochmal mit dir über das Thema Laufzeit sprechen. Reden wir hier im DSP-Bereich eher von Flights, das heißt ein Zeitraum von, ich sag mal, 1 bis 3 Monaten, wo eine Kampagne ausgespielt wird und dann ist die Kampagne beendet? Oder reden wir eher von so Always-On-Kampagnen, die mit einem monatlichen fixen Budget durchlaufen? Gibt es beides? Was siehst du häufiger? Gibt es Unterschiede je nach Format? Wie ist das?
Also man muss sagen, die User, die anfangen mit einer DSP, sind meistens gerne mit einem Flight unterwegs, mit einem Test oder sowas. Aber, und das ist halt ganz klar, je besser deine Kampagnen sein sollen, desto eher macht es Sinn, eine Always-On-Kampagne zu machen. Eine Always-On-Kampagne hat nämlich einen super guten Vorteil. Wenn du eine Always-On-Kampagne hast, hast du alle Daten, die Amazon hier generiert in der Kampagne, immer verfügbar. Das heißt so viel wie, die Daten sind immer da und die User, die kaufen, hast du immer gespeichert. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel Events oder sowas hast, kannst du mehr Budget mal reinstecken in so eine Always-On-Kampagne für einen Zeitraum. Aber du hast immer direkt, wer die richtigen User sind. Du musst diese ganzen Optimierungsschritte gar nicht mehr machen, sondern du kannst fortlaufend gucken, dass du auf Peaks des Jahres das Budget verteilst. Das ist der Best Way. Das ist auf jeden Fall der Best Case. Macht natürlich bei Video manchmal ein wenig Sinn, ne? Wer hat schon die Möglichkeit im Jahr dauerhaft, ich sag so einfach 10.000 Euro in Video, das sind 120.000 Euro ja, in Video rauszuschieben. Klar, wenn du das als Brand machen kannst, dann go for it. Auch da, je mehr Optimierungsgrundlage du sammelst, desto besser wird deine Kampagne.
Cool. So, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Ich glaube, wir haben super viel wichtige Punkte gesammelt. Haben wir irgendwas vergessen?
Nee, ich denke, das ist halt soweit alles ganz gut. Und letztendlich ist dann so ein bisschen die Kür des Ganzen, wenn wir über den Funnel reden, wenn wir über Kampagnenlaufzeiten reden und über Search und, ne, also quasi über alles, was wir die letzten Wochen und alles, was wir heute geredet haben. Und dann ist halt letztendlich die Kür, das mit der AMC, die Customer Journey zu analysieren. Wie hast du deinen User letztendlich vom Video zum Kauf gebracht? Und welche Berührungspunkte hatte dieser User? Weil jede Customer Journey ist anders, aber du kannst dann optimieren, was die beste Customer Journey ist.
Alright, top. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Flo, ich bedanke mich ganz herzlich für die spannenden Insights und dann sehen wir uns oder hören wir uns bald wieder, wenn wir in die 5. Folge gehen, wenn es wieder heißt, dass wir zum Thema AOM DSP Snack miteinander quatschen. Flo, vielen Dank, mach's gut. Ciao, ciao.
Ich danke dir auch, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.